LoRa International, die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Willkommen zum Friedensforum in LoRa International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Wir haben heute zwei Hauptthemen. Das erste heißt Krieg gegen den Islamischen Staat. Wir beschäftigen uns mit der Frage, ob Bomben das richtige Mittel sind, um den IS zu bekämpfen und welche Verantwortung der Westen für das Entstehen der Terrororganisation trägt. Unser zweites Thema trägt den Titel Vereint für Verständigung. Wir stellen eine Gruppe vor, in der Israelis und Palästinenser gemeinsam versuchen, die Gegensätze im Nahen Osten zu überwinden. Und schließlich gibt es in dieser Sendung noch eine Vorschau auf die internationale Münchner Friedenskonferenz, die Mitte Februar stattfindet. Am Mikrofon Harald Will. Wenn es um den sogenannten Islamischen Staat geht und seine mörderischen Aktivitäten, dann ist die Empörung groß im Westen. Zu Recht. Aber es ist auch nicht zu übersehen, dass eben dieser Westen eine Mitverantwortung trägt für das Entstehen des IS. Worin besteht diese Mitverantwortung? Dazu müssen wir etwas zurückgehen in die jüngste Geschichte. Und zwar ins Jahr 1979 zum Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan. Die Sowjets begründeten ihre Intervention damals mit der Absicht, das geheime Engagement der USA in Afghanistan zu bekämpfen. Im Westen hat ihnen damals niemand geglaubt, dennoch war die Behauptung der Sowjets nicht falsch. Die USA unterstützten nämlich in Afghanistan muslimische Kämpfer, die zum Sturz der moskautreuen Regierung in Kabul angetreten waren. Aus deren Reihen ging dann später die Terroristengruppe Al-Qaida hervor. Die USA haben sich also mit ihrer Unterstützung für die muslimischen Kämpfer unfreiwillig feindliche Terroristen regelrecht herangezüchtet. Unter anderem darüber habe ich mit Clemens Ronnefeld gesprochen, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes und Kenner der Situation im Nahen und Mittleren Osten. Er berichtet, dass einer der Verantwortlichen auf US-Seite keinen Fehler in der damaligen Unterstützung von radikalen Islamisten erkennen will.
Im Jahre 1998 sagte der frühere Präsidentenberater Boschinski, auf die Frage, ob er das denn nicht bereue, sagte er damals, was ist für die Weltgeschichte von größerer Bedeutung? Der Niedergang und der Zerfall der Sowjetunion oder ein paar fanatisierte Muslims, wo wir deren Terrorismus unterstützt hatten? Ich würde ihn diese Frage gerne heute noch einmal fragen, weil aus den Taliban Al-Qaida hervorgegangen ist und aus Al-Qaida der Islamische Staat. Und der Islamische Staat ist heute auch nicht denkbar ohne das Versagen der amerikanischen Politik nach dem Einmarsch 2003 im Irak, als Paul Bremer, Zivilverwalter der USA, die gesamte Armee auflöste und nach Hause schickte. Heute ist das Rückgrat des Islamischen Staates die Generalität und auch viele Offiziere dieser aufgelösten irakischen Armee.
Der IS hat ja bisher große Teile Syriens und des Irak unter seine Kontrolle gebracht. Wie groß sind denn eigentlich diese Gebiete und wo herrscht er im Einzelnen?
Es wird oft eine Fläche gezeigt, in der heute rund 8 Millionen Menschen leben. Die zieht sich entlang im Norden und Nordosten Syriens, entlang eines Bandes rüber in den Norden des Irak, in die Kurdengebiete bis Mosul und dann fast bis zu den Toren von Bagdad.
Das ist ja ein ganz schön großes Gebiet. Wie herrscht der IS dort? Wie muss man sich das genauer vorstellen?
Nun, nach der Ausrufung des Kalifats durch Baghdadi im Sommer 2014.
Das ist der Führer.
Das ist der Führer, der sich selbst diesen Titel gegeben hat. Hat er zwei Verwalter, zwei Stellvertreter eingesetzt. Einer ist für den Irak zuständig, einer ist für Syrien zuständig. Es gibt Distrikte, es gibt Untergruppierungen geografischer Art. Sogar eine Art Länderfinanzausgleich, das heißt, die reicheren Distrikte zahlen an die ärmeren. Es gibt ein sehr ausgeklügeltes Sozialsystem, das heißt, die Witwen von gefallenen Kämpfern werden versorgt. Und der Islamische Staat hat den Anspruch, wie ein normaler Staat zu funktionieren. Das heißt, zu den rund 50.000 geschätzten Kämpfern, die Zahlen schwanken, manche sagen, es sind mehr, manche sagen, es sind weniger, kommen noch einmal etwa eine gleich große Zahl von zivilen Mitarbeitern, die sich um Stromversorgung, um Universitäten, um den Lehrbetrieb und das Aufrechterhalten des Staates kümmern.
Das heißt, der Islamische Staat hat nicht nur in seinem Namen den Anspruch, ein Staat zu sein, sondern real ist das auch zum Teil.
Die letzten Meldungen besagen, dass der Islamische Staat inzwischen sogar eine eigene Währung herausgibt.
Wo hat er denn überhaupt seine Finanzquellen?
In der Vergangenheit wurden viele Kämpfer bezahlt von religiösen Stiftungen und auch von reichen Einzelpersonen aus Saudi-Arabien. Wichtig, nicht von der Regierung. Die Regierung sieht den IS als eine riesige Herausforderung. Weitere Finanziers sind Katar. In der Türkei gibt es Unterstützer. Meldungen besagen, dass die Tochter von Herrn Erdogan ein Krankenhaus betreibt, in dem IS-Kämpfer zusammengeflickt werden, behandelt werden, um nachher wieder erneut in die Kampfgebiete geschickt zu werden.
Erdogan, muss man noch sagen, ist der türkische Staatspräsident.
Erdogan ist der türkische Staatspräsident und über die Türkei kam in der Vergangenheit sehr viel Unterstützung. Es gibt Meldungen, dass der Sohn Erdogans mehrere Schiffe unterhält, mit denen das Erdöl, was im Islamischen Staat gefördert wird, abtransportiert wird. Manche Meldungen sagen sogar bis nach Israel. Das heißt, all diese Abnehmer sind ein Stück damit auch verantwortlich, dass dieser Islamische Staat wirtschaftlich prosperieren kann. Und das wären eigentlich die ersten Punkte, wo es gilt, auszutrocknen, um diesem Staat die finanziellen Ressourcen abzuschneiden. Das ist insofern schwieriger geworden, als bei der Erstürmung von Mosul mehr als 400 Millionen US-Dollar durch das Ausrauben der dortigen Banken dem IS in die Hände gefallen sind.
Ja, aber wie könnte der IS finanziell ausgetrocknet werden? Wie könnte das konkret passieren? Was müsste unternommen werden von den Nachbarländern, von der internationalen Staatengemeinschaft?
Das allererste wäre, Druck aufzubauen auf Erdogan. Die NATO ist ein Bündnis, wo die Türkei dazugehört. Herr Erdogan ist eines der größten Probleme, was ich in diesem Konflikt sehe, wenn es darum geht, dem IS die Finanzquellen abzuschneiden. Und es spricht einiges dafür, dass auch der Abschuss des russischen Kampfflugzeuges genau damit zusammenhängt, weil eben die russische Luftwaffe zuvor Tanklastwagen und Infrastruktur des IS zerstört hat. Infrastruktur und Tanker, die Geschäfte machten mit der türkischen Regierung, mit Herrn Erdogan, mit seinem Sohn. Und insofern war dieses auch ein schwerer Schlag gegen die Türkei selbst. Es gibt in Saudi-Arabien, aber auch in Tunesien, in Ägypten Rekrutierungsbüros des Islamischen Staates, wo bekannt ist, dass dort Werber dafür sorgen, dass immer wieder neue Kämpfer dem IS zugeführt werden. Auch das wäre eine sehr, sehr wirkungsvolle Maßnahme. Und das Dritte ist, auch wenn die saudische Regierung nicht den IS offiziell unterstützt, die Ideologie hingegen, die kommt aus Riad vom Wahhabismus. Auf der ganzen Welt, auf allen Erdteilen gibt es Koranschulen, gibt es Zentren, wo dieser extreme Wahhabismus gelehrt wird. Das heißt, das ist auch die Ideologie dieses extremen sunnitischen Islam mit Scharia, die der IS vorexerziert. Das heißt, der Druck auf Saudi-Arabien müsste steigen von allen Verbündeten. Das heißt, auch die Bundesregierung müsste klar machen, keine Waffenlieferungen mehr, keine Kooperationsgeschäfte mit diesem saudischen Regime.
Sie hören das Friedensforum in LoRa International. Krieg gegen den Islamischen Staat, das ist das erste Hauptthema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Seit Monaten gibt es Luftangriffe auf Kämpfer und Stellungen des IS. Geflogen werden diese Angriffe von den Luftwaffen einer internationalen Koalition, die von den USA angeführt wird. Die Bundeswehr unterstützt seit kurzem die Koalition gegen den IS mit Tornado-Aufklärungsmaschinen, mit einem Tankflugzeug und mit einer Fregatte der Bundesmarine, die im Mittelmeer stationiert ist. Ein entsprechender Beschluss zur Entsendung der Flugzeuge und der Fregatte wurde Anfang Dezember im Eilverfahren durch den Bundestag gepeitscht. Mit der Mehrheit von CDU, CSU und SPD. Gegen den Rat von Nahostexperten, gegen die Stimmen der Opposition im Parlament und auch gegen die Warnungen der Friedensbewegung. Frage an Clemens Ronnefeld vom Internationalen Versöhnungsbund. Welche Gründe sprechen gegen die Entsendung der Tornados und der Fregatte?
Zunächst einmal sind es völkerrechtliche Gründe. Immer wieder wird der Artikel 7 der UN-Charta angeführt, Recht auf Selbstverteidigung, oder Artikel 42 des EU-Vertrages. Beide decken dieses Mandat, wie es erteilt wurde, nicht ab. Mehrere Völkerrechtler sagen eindeutig, dass sich der Bundestag nicht auf die UN-Charta oder auf diesen Artikel beziehen kann, weil es dieses nicht abdeckt. Syrien hat Frankreich nicht angegriffen. Das war ein Terrorangriff einer Gruppe, sodass auch, wie Heribert Brandl in der Süddeutschen das ausdrückte, dieses Mandat auf drei wackeligen Beinen steht, aber drei wackelige Beine gibt noch lange kein gesundes. Das heißt, nach meinem Dafürhalten ist dieser jetzige Einsatz völkerrechtswidrig. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, dort Terrorismusexperte, sagte in einer Phoenix-Runde, es geht überhaupt nicht um Syrien, es geht um Frankreich. Und diese teure Solidarität, der jetzige Einsatz kostet 123 Millionen Euro, ist militärisch gesehen völlig überflüssig bis schädlich, weil sich damit auch Deutschland aus der Rolle als neutraler Vermittler rausgekegelt hat. Er ist zudem militärisch völlig überflüssig. Die USA haben alleine 10 Satelliten über Syrien im Einsatz und sind überhaupt nicht auf diese Tornados angewiesen. Es wäre ja nicht so, dass die Alliierten, auch die jordanische Luftwaffe oder Amerikaner, auch die Briten, im Blindflug dort bombardieren. Die Tornados, die im Einsatz sind, liefern Bilder. Sollten diese Bilder verwandt werden, ist damit Deutschland direkt Kriegspartei. Artikel 2, 4 der UN-Charta besagt, dass alle Staaten ihre internationalen Streitigkeiten auf friedlichem, zivilem Wege beilegen und dagegen verstößt gerade die Bundesregierung.
Das Bild, das bei uns oft vom Syrienkrieg gezeichnet wird, sieht so aus. Es handelt sich um einen Bürgerkrieg, in dem Rebellen die Truppen des Diktators Assad bekämpfen. Aber die Sache ist komplizierter. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Akteuren, die von außen in den Konflikt hineinwirken und die ganz eigene Interessen haben. Da wären etwa die von den Schiiten dominierten Regierungen im Iran und im Irak. Sie gehören zusammen mit der Schiitenmiliz Hisbollah zu den Unterstützern des Regimes von Präsident Assad in Syrien. Auf der anderen Seite die Gegner Assads. Die sunnitisch geprägten Staaten, also Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Emirate und Kuwait. Grob gesagt geht es um die Frage, wer hat die Macht auf der arabischen Halbinsel, Schiiten oder Sunniten? Aber es geht auch darum, welchen Einfluss die beiden wichtigsten Staaten in der Region haben, der Iran und Saudi-Arabien. Die beiden Länder sind seit langem verfeindet und ihr Verhältnis zueinander hat sich noch einmal deutlich verschlechtert, seit am Samstag in Saudi-Arabien 47 Oppositionelle hingerichtet wurden, unter ihnen ein bekannter Prediger schiitischen Glaubens. Die Hinrichtungen riefen im Iran zum Teil gewalttätige Proteste hervor. In Teheran griffen Demonstranten die saudische Botschaft an. Saudi-Arabien hat inzwischen die diplomatischen Beziehungen zum Iran abgebrochen. Die aktuelle Entwicklung zeigt einmal mehr, wie groß die Rivalität zwischen den beiden Regionalmächten ist. Eine Rivalität, die auch Clemens Ronnefeld konstatiert.
Darauf läuft es zu, dass sind die beiden Hauptantagonisten in der Region, die beiden großen Gegenspieler. Dazu kommen noch die USA, die nicht wollen, dass zum Beispiel jetzt Russland wieder eine stärkere Rolle in der internationalen Politik spielt. Russland ist zurückgekommen, hat seine eigenen Interessen durch Tartus, einen Militärhafen, wo die russische Flotte anlandet. Syrien ist ein langjähriger Verbündeter der Russen und vor allem Putin wollte nicht, dass Herr Assad das gleiche Schicksal erleidet wie Muhammad Gaddafi in Libyen. Das war die Lehre, als damals Russland nämlich bei der UN-Resolution nicht Veto einlegte, war das Schicksal Libyens und damit Gaddafis besiegelt. Das heißt, die westlichen Koalitionspartner, sie haben die Jagd damit eröffnet auf Gaddafi und ihn zur Strecke gebracht. Mit über 50.000 Toten, einem verwüsteten Land und heute einer dschihadistischen, zerstrittenen internen Machtelite, wo man noch nicht weiß, wo das Ganze hinausgeht. Das sollte in Syrien vermieden werden. Letztendlich läuft es auf die Konstellation hinaus: China, Russland, Iran, Hisbollah auf der einen Seite, der Westen, Frankreich, Großbritannien und die USA unterstützen ihre sunnitischen Partner, sprich vor allem Katar, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate.
Es ist wie sehr oft in Kriegen und Konflikten, es gibt ein Bündel von Motiven. Es gibt nicht nur die ideologischen Gründe, die diesen Krieg bestimmen, sondern es gibt auch ökonomische.
Und zwar ganz massive. Ich würde sogar sagen, dass diese geostrategischen die Hauptmotive sind. Wir haben im Moment ja die weltpolitische Situation, dass mit den USA eine Supermacht zerfällt. Und wir hatten immer unruhige Zeiten, wenn eine Hegemonie zu Ende ging. Die große Frage ist, wird sie noch andere mit in ihren Untergang reißen oder wird das Ganze relativ friedlich verlaufen? Indem die USA mit über 17 Billionen US-Dollar verschuldet sind, können sie nach den verlorenen Kriegen in Irak und Afghanistan keine weiteren Kriege mehr beginnen und auch diese Region nicht mehr so gestalten nach ihrem Willen, wie sie das mal getan haben. Und auf diesem Weg in die multipolare Welt entstehen jetzt neue Spielräume, entstehen neue Vakuum-Machträume und neue Akteure dringen hinein, unter anderem auch Deutschland. Es gibt ja das strategische Papier der Stiftung Wissenschaft und Politik und des German Marshall Fund mit dem schönen Titel Neue Macht, neue Verantwortung, wo jetzt auch diese Bundeswehrsoldaten nicht etwa in erster Linie zum Schutz der Bevölkerung oder zum Kampf gegen den IS eingesetzt werden, sondern letztendlich geht es auch darum, dass es um unsere ureigenen ökonomischen Interessen geht, ob diese realisiert werden oder nicht. Deutschland ist in erheblichem Maße abhängig aufgrund seines hohen Ressourcenbedarfs.
Es wird wenig bei uns darüber geredet, aber ökonomische Interessen spielen im Syrienkrieg eine große Rolle. Da geht es beispielsweise um das Thema Erdgas. Genauer, es geht darum, dass Syrien ein Transitland für den Export von Erdgas aus dem Nahen Osten nach Europa sein könnte. Pläne für Pipelines liegen in der Schublade. Das Problem ist, es gibt unter den Nachbarn Syriens sehr verschiedene Interessenten, die das Land für die Durchleitung von Gas nutzen möchten. Clemens Ronnefeld erklärt, wer beim Poker um den Gasexport welche Interessen vertritt.
Wenn man sich die Statistiken anschaut, wer verfügt über wie viel Erdgas, wird deutlich, Russland hat mit etwa 25% die weltweit größten Reserven, gefolgt an zweiter Stelle von Iran mit knapp 20%. An dritter Stelle bereits folgt das kleine Katar mit etwa 15%. Katar wollte vor Beginn des Krieges 2011 in den Jahren 2009 Folge eine Pipeline bauen, an der auch Saudi-Arabien profitiert hätte, durch Syrien über die Türkei nach Europa. Assad lehnte dieses ab und hat stattdessen einen Vertrag mit Irak und Iran gemacht, sodass diesen beiden Ländern der Zugang zu europäischen Märkten hätte ermöglicht werden können. Es wird jetzt vielleicht deutlich, warum Saudi-Arabien und Katar Assad aus dem Weg räumen wollen. Nur bei einem Regimewechsel könnte diese Erdgaspipeline realisiert werden. Das Ganze hat Bob Taylor, ein Ausbilder an einer amerikanischen Elite-Kaderschmiede, öffentlich gemacht. Er sagt, man kann in einer Überschrift seines Artikels diesen Konflikt nicht verstehen, wenn man nicht über Erdgas spricht. Es geht um sehr viel Geld. Und es wird jetzt vielleicht auch deutlich, warum Russland so dagegen hält. Würde diese Pipeline gebaut von Katar und Saudi-Arabien, ginge das nur bei einem Sturz von Assad? Putin hat natürlich kein Interesse, dass ihm auf dem europäischen Erdgasmarkt Konkurrenz erwächst. Das heißt, er hält unter anderem deswegen auch so massiv dagegen, damit seine starke Vormachtstellung auf dem europäischen Energiemarkt ihm erhalten bleibt. Die Amerikaner haben ein Rieseninteresse, dass diese russische Position geschwächt wird und versuchen natürlich auch alles, Assad aus dem Weg zu räumen. Das war bis in die jüngste Vergangenheit ja der ganz große Streitpunkt. Was wird aus Assad? Und erst in der letzten Zeit hat es da Bewegung gegeben.
Bewegung scheint es nun auch in Richtung auf eine Lösung des Syrien-Konflikts insgesamt zu geben. Im Herbst wurde auf internationalen Konferenzen in Wien und New York über eine solche Lösung verhandelt und es wurden die Grundlagen geschaffen für eine Einigung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Ende Dezember dann verabschiedete der Sicherheitsrat einstimmig eine Resolution zum Syrien-Konflikt. Sie verlangt ein sofortiges Ende der Angriffe auf zivile Ziele und sie sieht vor, dass Verhandlungen über einen Waffenstillstand aufgenommen werden. Außerdem gibt der Text der Resolution einen Friedensplan für Syrien vor. Wie er aussieht, erläutert Clemens Ronnefeld.
Es soll eine neue Friedenskonferenz geben in der Schweiz mit dem Ziel eines Waffenstillstandes. Es soll dann innerhalb von 6 Monaten, also bis Mitte 2016, eine Übergangsregierung gebildet werden mit Opposition und Vertretern der jetzigen Regierung, des jetzigen Regimes. Bis zum Jahre 2018, in 1,5 Jahren, sollen dann Neuwahlen stattfinden. Der Fahrplan sehe dann so aus, dass wahrscheinlich UN-Blauhelme nach einem Waffenstillstand zunächst mal Korridore schaffen und in diese Korridore könnten dann humanitäre Organisationen wie das Internationale Rote Kreuz Verwundete versorgen, Flüchtlinge versorgen, um die dringendsten Notwendigkeiten zu machen. Mir liegen Berichte vor, dass in manchen Gegenden Syriens Leute Gras kochen oder hungern oder sogar schon am Verhungern sind. Am 17. November sind 17 Staaten in Wien bei der Syrien-Konferenz einen ganzen Schritt weitergekommen. Es war ja 4 Tage nach den Anschlägen in Paris. Und unter diesem Eindruck wohl gaben die USA, aber auch Saudi-Arabien ihren Widerstand dagegen auf, dass Assad keine Rolle mehr spielen dürfe bei einer Übergangsregierung oder gar bei Neuwahlen. Und das war noch und ist der ganz große Streitpunkt. Russland, aber auch Iran, Hisbollah bestehen darauf, dass Assad neben anderen Kandidaten als Präsident wieder neu antreten darf. Das Gebiet, das er nach wie vor kontrolliert, mit Hilfe Russlands, ist zwar relativ klein geworden, macht nur flächenmäßig ein Drittel Syriens aus, aber in diesem Drittel lebt 60% der Bevölkerung und dort genießt er nach wie vor großen Rückhalt. Es kann nicht sein, dass jetzt Saudi-Arabien oder auch Großbritannien und die USA sagen, wir wollen zwar Demokratie oder wir wollen Wahlen in Syrien, aber Herr Assad darf nicht mehr antreten. Oder noch schlimmer, man räumt ihn vorher aus dem Weg, um dann die Neuwahlen stattfinden zu lassen. Ich hielte diesen Weg für fatal, weil er die Eskalation im Land weiter befördern würde. Nach diesen Einigungen in Wien sehe ich zum ersten Mal ein kleines Hoffnungspflänzchen, dass doch das Blutvergießen langsam beendet wird, wobei damit immer noch nicht das Problem Islamischer Staat gelöst sein wird.
Soweit das Gespräch mit Clemens Ronnefeld, Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes. Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Dabei geht es um einen beispielhaften Versuch, Gegensätze und Feindschaft im Nahen Osten zu überwinden. Der Nahostkonflikt scheint ja völlig verfahren, vor allem, weil sich sowohl bei den Israelis wie bei den Palästinensern viel Hass auf die jeweils andere Seite aufgestaut hat. Und dennoch gibt es Versuche zur Verständigung, gibt es Gruppen, die sich um ein friedliches Zusammenleben bemühen. Zum Beispiel die Combatants for Peace, die Streiter für den Frieden. Die Gruppe besteht schon seit 10 Jahren und, das ist besonders bemerkenswert, sie hat Mitglieder sowohl unter den Israelis als auch unter den Palästinensern. Wie die Arbeit der Combatants for Peace aussieht, darüber wurde in München bei einer Veranstaltung im November berichtet. Der Referent Andreas Kunz arbeitet im Auftrag des Forums Ziviler Friedensdienst, ZFD, in Israel und Palästina. Kunz berät Organisationen vor Ort und unterstützt Cross-Border-Arbeit, wie das im Fachjargon heißt, grenzenüberschreitende Zusammenarbeit für einen gerechten Frieden.
Meine Hauptpartner im Bereich Cross-Border sind die Combatants for Peace zurzeit. Die nennen sich eine binationale Bewegung. Und das heißt, dass man national voneinander unabhängig ist und gleichzeitig alles gemeinsam macht. Also wenn Sie den Combatants for Peace begegnen, werden Sie immer einem Israeli und einem Palästinenser begegnen, weil das Binationale ist das Grundprinzip der Arbeit. Gegründet von israelischen Soldaten aus Kampfeinheiten und palästinensischen Freiheitskämpfern, die Gewaltaktionen vorbereitet haben, durchgeführt haben und im Untergrund gelebt haben, gerade in der zweiten Intifada, und die inhaftiert waren. Inzwischen sind noch andere ehemalige Kämpfer und Soldaten dazugekommen. Und es ist ein sehr bemerkenswerter Erfolg, dass man so lange auch in all diesen Krisen, in all die Spiralen der Gewalt, die immer wieder losgegangen sind, dass man es geschafft hat, zusammen zu bleiben und weiter zusammen zu arbeiten und im Gazakrieg auch tatsächlich binational mit zu demonstrieren. Also in Jerusalem hatte man eine eigene Demonstration und später in Tel Aviv und an anderen Orten hatte man eine Demonstration mit einem Netzwerk, wir weigern uns Feinde zu sein. Da war es wichtig, dass man Flagge gezeigt hat. Da merkt man auch, das sind Aktivisten, die sehr für sehr, sehr wichtig halten, sichtbar zu sein und wahrgenommen zu werden. Die Combatants for Peace berichten von ihrer persönlichen Transformation. Sie haben die Waffen niedergelegt. Sie haben entschieden, zu einer Lösung kommen wir nur ohne Gewalt. Für sie ist ganz wichtig, dass man den anderen rehumanisiert. Also genau das Gegenteil tut, was in der Gesellschaft oft passiert. Du kannst nicht den anderen als Mensch wahrnehmen durch das Visier, durch das Zielfernrohr. Was sind typische Aktivitäten der Combatants for Peace? Es ist oft eben, dass man sich einladen lässt und diese Geschichten erzählt oder dass man in die Schule geht und diese Geschichten erzählt. Eine ganz wichtige Veranstaltung für die Combatants for Peace ist der Memorial Day am Yom HaZikaron. Der Yom HaZikaron ist der Tag vor dem Unabhängigkeitstag. Der wird ja groß gefeiert mit Party, große Freude. Und davor ist der Tag des Gedenkens. Da geht es um den Verlust. Da geht es darum, dass man sich erinnert. Und bei diesem Tag gibt es Veranstaltungen im ganzen Land, in jedem Dorf, in jeder Stadt, sprechen die Politiker. Und da ist dann oft die Rede davon, dass das Blut nicht umsonst vergossen wurde, dass wir jetzt einen Staat haben, dass wir stark sein müssen. Und ich war jetzt im Frühjahr 2015 zum ersten Mal dabei auf diesem Gedenktag, Memorial Day. Und es hat mich sehr beeindruckt. Es gab zwei Rednerinnen aus Palästina, zwei Rednerinnen aus Israel. Eine israelische Rednerin hat gesagt, heute bin ich nicht in meiner Stadt, wo mein Bürgermeister das Übliche sagt, sondern ich bin heute hier, mein Platz ist bei euch, wo Israelis und Palästinenser gemeinsam gedenken. Und mich hat auch sehr beeindruckt, weil ich beide Sprachen einigermaßen verstehe, wenn dann der palästinensische Moderator plötzlich Hebräisch spricht und die israelische Moderatorin Arabisch spricht. Und man sieht, es geht auch zusammen, man kann das Gedenken zusammen machen. Und das ist im Kontext für Israel ein Wagnis oder eine fast schon unerhörte Geschichte.
Ein Wagnis sind oft auch die Demonstrationen, zu denen sich die Aktivisten der Combatants for Peace zusammenfinden. Andreas Kunz zeigt ein Foto von einer Aktion, die am Rand eines der von Israel besetzten Palästinensergebiete stattfand. Zu sehen sind auf dem Foto ein übermannshoher Zaun und Demonstranten, die sich an dem Zaun versammelt haben.
Diese Demonstration war am Unabhängigkeitstag im November 2014. Und der Fotograf steht auf der Seite, wo die israelischen Combatants for Peace waren. Auf der anderen Seite sehen wir die palästinensischen Combatants for Peace. Und man hat dann mit Sprechchören sich ausgetauscht. Und plötzlich kam die Patrouille, die Grenzpatrouille vorbei, beziehungsweise angefahren und haben erstmal eine Stun Grenade geschmissen, also ein großer Boom. Und da konnte ich auch sehen, ich war dabei, wie wichtig es ist, dann die Eskalation zu vermeiden. Es ist auch gut zu sehen, dass es schwer ist, in den palästinensischen Gebieten, in den besetzten Gebieten zu demonstrieren. Da hat man ja keine Polizei gegenüber, die die Demonstration begleitet, sondern man hat die Armee, die die Kontrolle ausüben möchte. Also ganz schwierig, so zu demonstrieren, dass Palästinenser nicht gleich ins Gefängnis müssen. Und die Combatants diskutieren jetzt gerade die Frage, wie kann man die Gewaltstruktur, wie kann man die Besatzung mit Gewaltlosigkeit konfrontieren? Und man ist auf der Suche, wie man wichtige Aktionen oder zeichensetzende Aktionen in den besetzten Gebieten vornehmen kann. Wir haben letztes Jahr mit den Combatants eine Strategiediskussion begonnen. Ein bisschen was von den Ergebnissen kann man hier schon sehen. Drei Schwerpunkte auf der neuen Webseite der Combatants for Peace. Nonviolence, ganz wichtiges Grundprinzip. Die Partnerschaft oder die Kooperation, also der Beweis, der Gegenbeweis sozusagen zu dem Argument in Israel, es gibt keinen Partner für den Frieden. Da wollen die Combatants for Peace demonstrieren, es gibt einen anderen Weg und es gibt einen Partner für Frieden. Und der dritte wichtige Punkt ist die Beendigung der Besatzung. Und das ist so ein gemeinsamer Boden, auf dem man stehen kann. Ziel ist klar und die Kampagnen und Aktionen sind an diesem Ziel ausgerichtet.
Wer Friedensarbeit im Nahen Osten machen will, braucht einiges an Kenntnissen und Erfahrung. Andreas Kunz hat in diesem Sinn gute Voraussetzungen. Er war schon in den 80er Jahren zu verschiedenen Einsätzen in Israel und Palästina. Seit 2010 ist er nun ständig dort aktiv.
Zu seinen Aufgaben gehört es, die Instrumente der zivilen Konfliktbearbeitung bekannt zu machen und sie mit Gruppen der Zivilgesellschaft vor Ort einzuüben. Konkret geschieht dieses Einüben in Seminaren, die Kunz und seine Helfer organisieren. Ein solches Seminar ist zum Beispiel das sogenannte Leadership Training, das für junge muslimische und christliche Palästinenser angeboten wird.
Wir haben es Leadership Training genannt, das heißt aber nicht, dass jetzt ein Leader vorangeht und alle anderen hinterherlaufen, sondern ein guter Leader ist der, der das schafft, der kompetent ist, einen Dialog zu begleiten, und zwar ein Dialog, der auf Augenhöhe stattfindet, eine Zusammenarbeit, die gemeinsam stattfindet. Und deswegen sind wir als Forum ZDFD jetzt dafür verantwortlich, dass wir in dem Training gewisse Grundvoraussetzungen herstellen. Das heißt, wir brauchen eine Übersetzung, simultane Übersetzung. Das ist nicht nur binational, es ist auch bilingual. Es ist immer auf Hebräisch und Arabisch gleichzeitig. Das heißt, wir schauen, dass wir im Training wirklich eine simultane Übersetzung haben, mit so einem Knopf im Ohr. Und dann kann man viel schneller und direkter kommunizieren. Und es geht natürlich darum, dass man reflektiert, was ist gewaltfreie Aktion, was ist meine Rolle. Und natürlich auch, wie kann man effektiv organisieren. Denn das sind freiwillige Ehrenamtliche, die brauchen effektive Organisation, weil sie gar nicht so viel Zeit haben. Und an diesem ersten Trainingstag haben wir auch eine Methode angewendet, die die Combatants schon für sich erarbeitet haben. Vor 3 Jahren haben wir das gefördert. Das ist das Theater der Unterdrückten. Das ist jetzt eine wichtige Methode bei den Combatants for Peace. Die wird häufiger angewendet. Und jetzt wird auch eine überregionale, binationale Gruppe aufgebaut, die dieses Theater als Form gewaltfreier Aktion etablieren soll und die an verschiedenen Orten, die gesellschaftsrelevant sind, auftreten kann. Und wir haben diese Methode sehr gerne auch in diesem Training angewendet, weil es möglich ist, die Unterdrückungssituation oder die Gewaltsituation darzustellen und dann im Verlauf des Theaters zu verändern, einzugreifen. Und diese Methode ist deswegen so wichtig, weil man dann tatsächlich auch erleben kann, ja, an dieser Situation kann man etwas verändern. Die Tel Aviv-Tulkan-Gruppe hat früher schon Theater der Unterdrückten gemacht. Die sind also zu so einem Rotblock, wo die israelische Armee Betonblöcke aufgestellt hat, um eine Straße zu einem Dorf zu blockieren. Das heißt, die Leute, die ins Dorf wollten, mussten da immer umsteigen. Auf der einen Seite ankommen, vorbeilaufen, auf der anderen Seite in ein anderes Auto einsteigen oder ein anderes Taxi einsteigen. Und da hat man dann regelmäßig dort immer wieder diese Situation, also Soldaten und kontrollierte Bewohner, hat man immer wieder nachgespielt. Regelmäßig. Und da haben auch Soldaten dann zugeguckt. Die haben sich quasi selber zugeguckt. Und es war in einigen Situationen, wurde das richtig spannend. Da hat ein Soldat, der hat gesehen, ach, der hat da so eine Pseudo-Uniform an, das geht aber nicht, und hat dann eingegriffen. Ist in die Szene reinmarschiert. Und dann sind andere auch in die Szene reinmarschiert, weil das kommt im Theater der Unterdrückten vor, dass Dinge verändert werden, während die Aufführung läuft oder wenn die Aufführung unterbrochen wird. Und dann dem Soldaten zu erklären, so und so und so. Das war ganz interessant zu sehen, ja, wie jetzt dieser Soldat reagiert und was man mit dieser Situation jetzt macht. Weil normalerweise sind solche Situationen immer konfrontativ. Man hat diesen Rotblock an einem bestimmten Tag dann wirklich entfernt. Und die Armee hat es dann erstmal gelassen. Erst jetzt, als der Gaza-Krieg war, haben sie die Blöcke wieder hingestellt. Bei unserem zweiten Trainingstag hatten wir dann nicht mehr so viele Palästinenser dabei. Das war, nachdem die Spirale der Gewalt wieder losgegangen war im Oktober. Wir mussten es einmal verschieben. Das sind so die typischen Dinge, die dann nötig werden. Wir haben mit dem Koordinator für die palästinensischen Teilnehmer diskutiert und er hat dann gesagt, okay, er versucht's, die Leute zusammenzubekommen. Und wir haben es geschafft und wir haben tatsächlich einen zweiten Trainingstag gehabt. Also die Sache, wo man gemeinsam etwas machen kann, das ist natürlich eine schwierige Herausforderung. Normalerweise, das Einfachere ist, Israelis kommen in die besetzten Gebiete, und dann macht man was zusammen. Das kann man aber auch nicht überall. Also israelische Teilnehmer wollen da nicht gegen das israelische Gesetz verstoßen. Das heißt, sie dürfen nicht in die Gebiete, die von palästinensischen Sicherheitskräften kontrolliert sind. Das heißt, man muss immer die Gebiete sozusagen dazwischen finden. Man muss diese Begegnungsorte dazwischen identifizieren. Ich war auch immer wieder auf der Suche danach, wo haben wir so einen Ort. Und im Moment ist es wieder ein bisschen schwieriger geworden. Wir haben eigentlich nur noch einen Ort, wo wir unsere Seminare oder unsere Trainings machen können. Und jetzt letztens war ich in einem griechisch-orthodoxen Kloster und habe versucht herauszufinden, ob das vielleicht ein Ort wäre. Beide können da hin, rein verkehrstechnisch. Aber ob das dann in dem Ort klappt, muss man noch rausfinden.
Das waren Ausschnitte aus einem Vortrag von Andreas Kunz, der für das Forum Ziviler Friedensdienst in Israel und Palästina arbeitet. Wir kommen zu unserem letzten Thema für heute im Friedensforum. Mitte Februar ist es wieder soweit. Dann treffen sich in München Politiker und Militärs zur sogenannten Sicherheitskonferenz. Parallel dazu gibt es auch wieder eine Alternativveranstaltung der Friedensbewegung, die Internationale Münchner Friedenskonferenz. Sie dauert vom 11. bis 14. Februar und hat das Motto Frieden und Gerechtigkeit gestalten, Nein zum Krieg. Über das Programm der diesjährigen Friedenskonferenz habe ich mit Thomas Rödel von der DFGVK München gesprochen. Er ist einer der Hauptorganisatoren der Konferenz. Die erste Veranstaltung der Friedenskonferenz ist am Donnerstag, dem 11. Februar. Da geht es um die sogenannten BRICS-Staaten. Unter diesem Kürzel fasst man die Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika zusammen. Was ist denn genau das Thema der Veranstaltung?
In der Veranstaltung wird es Informationen geben über die zukünftige wirtschaftliche und damit auch politische Bedeutung dieser Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Unsere Fragestellung ist Kooperation oder Konfrontation mit der Europäischen Union und der NATO. Und die Frage ist, wie wird das zukünftige Verhältnis der NATO zu diesen Staaten, die miteinander dann ja die Mehrheit der Weltbevölkerung repräsentieren, die Russland, Indien, China schon jetzt bereits Atomwaffenstaaten sind, Brasilien, Südafrika haben das ökonomische und technische Potenzial, Atomwaffenstaaten zu werden. Und wenn es schlecht läuft, dann gibt es eine neue Blockkonfrontation auf globaler Ebene. Und wir wollen natürlich darauf raus, dass man eben rechtzeitig auf Zusammenarbeit und auf Miteinander orientieren müsste, statt China als künftigen neuen großen Gegner zu betrachten, wie das Teile der US-amerikanischen Politik tun. Und damit habe ich, glaube ich, schon die Diskussionsfragen angestoßen, die wir dann hoffentlich dort diskutieren werden mit dem Referenten Dr. Emilia Astuto. Lebt hier in München, ist aber gebürtiger Brasilianer und hat zu diesem Thema schon interessante Vorträge gehalten und publiziert.
Der Schwerpunkt der Friedenskonferenz ist ja auch in diesem Jahr das Internationale Forum. Es findet statt am Freitag, dem 12. Februar, und zwar im Alten Rathaus. Als Referentin ist unter anderem Loretta Napoleoni eingeladen, eine US-Wissenschaftlerin, die sich eingehend mit dem Problem des Terrorismus beschäftigt hat. Ihr Thema ist der Kalifatsstaat des IS. Was kann man denn von diesem Referat erwarten?
Ja, ich hoffe, dass die Frau Napoleone so die interessanteste Persönlichkeit ist auf dieser Konferenz. Sie hat ein Buch herausgegeben, Die Wiederkehr des Kalifats. Und sie hat sich damit beschäftigt, wie wird der, wie sie nennt es, Protostaat, ein Staat in Gründung, wie finanziert sich der, welche Strukturen werden aufgebaut, welche sozialen Leistungen, Verwaltung organisiert dieser Staat, der bei uns als Terrormiliz apostrophiert wird. Und ich denke, sie wird argumentieren, dass es zu verkürzt und eine völlig falsche Wahrnehmung ist, diese Bewegung oder diese Gruppierung, wie man es nennen will, als Terrormiliz zu qualifizieren. Und in dem Maß, wie es diesem Staat gelingt, Unterstützung zu mobilisieren und sich zu finanzieren, wie dieser Staat sich etablieren kann, muss er mit ihm rechnen und sollte mit ihm verhandeln. Das ist ihre These. Und ich bin auch gespannt darauf, wie sie das begründen und genauer darlegen wird.
Welche Referenten sind denn noch zum Internationalen Forum eingeladen?
Wir haben einen Dr. Markus Weingart, der kommt aus der Ecke der evangelischen Kirche, hat sich mit Religion und Frieden beschäftigt und er wird Beispiele bringen, wie aus religiöser Motivation, aus verschiedenen Hintergründen, also Muslime, Christen, Hinduisten, Motivation und praktische Friedensarbeit entstanden ist. Eine weitere interessante Frau, Nirit Sommerfeld, wohnt hier in der Nähe von München, ist in Israel geboren und ist politische Aktivistin, aber auch Künstlerin, Tänzerin, Performerin. Und sie ist an Versöhnungsprojekten zwischen Palästinensern und Israelis in Palästina beteiligt und wird darüber berichten. Und sie ist auch an unserem Kulturbeitrag beteiligt.
Am Samstagvormittag wird die Friedenskonferenz dann fortgesetzt, und zwar mit einem Diskussionsforum. Wer ist dort beteiligt?
Das Publikum natürlich, die wir einladen, die interessiert sind, am Samstagvormittag zu uns zu kommen. Und dort ist die Möglichkeit, Fragen, die in den Referaten des Freitagabends aufgetaucht sind, mit den Referenten nochmal zu besprechen. Da kann man konkret nachfragen und natürlich auch einen kritischen Kommentar einbringen.
Am Samstagabend gibt es im Rahmen der Konferenz eine weitere Veranstaltung. Da geht es um das Thema Schutzverantwortung durch Prävention. Was ist denn darunter zu verstehen?
Ja, viele Politiker in diesem Lande, Politikerinnen und unser Bundespräsident argumentieren, Deutschland müsste mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, und diese Verantwortung wird immer militärisch gedacht. Und wir sind der Meinung, natürlich sind wir, die Zivilgesellschaft, die Politik und auch die Friedensbewegung, für den Schutz der Menschenrechte fühlen wir uns verantwortlich, aber dieser Schutz kann nur durch nicht militärische Maßnahmen und durch eine andere Politik erfolgen. Und wir haben ein Papier erarbeitet, in dem Teilbereiche dieser Politik vorgestellt werden, also eine andere Außenwirtschaftspolitik, diplomatische, zivile Maßnahmen, um Krisen einzudämmen, Stopp des Waffenhandels, aber auch ein Konzept für eine UNO-Polizei, die am Völkerrecht orientiert Menschen schützen könnte, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt. Also es gibt ein Papier, das vorneweg bekannt ist, das auch auf unserer Internetseite dann zu finden ist, das auch im Vorfeld der Konferenz dann auch mit offenem Brief an die Münchner Sicherheitskonferenz geschickt werden soll und den Medien mitgeteilt werden soll. Und bei unserem Hearing wird es nochmal diskutiert und überarbeitet, und das wird für sehr viel Diskussionsstoff sorgen. Dieses Papier wird vorgestellt durch eine Reihe von Vertreterinnen von Gruppen, die in diesen Bereichen arbeiten, zum Beispiel im Bereich Menschenrechte, im Bereich Waffenhandel. Und dann besteht die Möglichkeit, aus dem Publikum Nachfragen zu stellen zu diesem Papier. Und es werden weitere engagierte einzelne Gruppen kurze Statements, Kommentare und Vorschläge zu diesem Papier machen. Und auch in der Nachfolge dieser Konferenz wollen wir mit diesem Papier arbeiten, um sozusagen einen umfassenderen Ansatz für eine wirkliche Friedenspolitik in die Öffentlichkeit zu tragen.
Wo gibt es denn Möglichkeiten, sich im Internet zu informieren über die Friedenskonferenz?
Unsere Internetseite ist die www.friedenskonferenz.info.
Jetzt noch kurz zu einem anderen Veranstaltungstermin. Heute beginnt die Ausstellung Wirksam ohne Waffen im Eine Welthaus. Um was geht es da genauer?
Wirksam ohne Waffen knüpft genau an dem an, was ich bereits gesagt habe. Hier werden Beispiele gezeigt für gewaltfreies Eingreifen in Konflikte, in verschiedene Konfliktregionen, historisch und aktuell. Beginnt mit Mahatma Gandhi, wo das Konzept entwickelt wurde, mit gewaltfrei organisierten Gruppen in Konfliktsituationen reinzugehen, Gewalt zu verhindern, einzudämmen, mit den Menschen zu reden und Streit und Konflikte zu schlichten. Und in diesem Sinne gibt es 12 Beispiele, und die sollen zur Diskussion anregen. Die Ausstellung ist im Eine Welthaus, täglich ab 11 Uhr zu den Öffnungszeiten des Eine Welthauses. Wir werden dort präsent sein und Material auslegen und für Diskussionen gerne zur Verfügung stehen.
Wie lange ist die Ausstellung noch zu sehen?
Bis zum 31. Januar.
Soweit Thomas Rüdel von der DFGVK. Nochmal die Webadresse, unter der man sich über das Programm der Internationalen Münchner Friedenskonferenz informieren kann: www.friedenskonferenz.info. Und das war das Friedensforum in Lohr International für heute von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Will.